Ich bin Sebastian und bin heute in einer riesengroßen Runde und begrüße den Fred und den Udo. Hallo.
Hallihallo.
Moin, moin.
Und wir haben heute noch eine Gästin am Start und dem ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin dürfte sie bekannt vorbekommen. Ich begrüße ganz herzlich die Anne. Hallo.
Hallo Sebastian, hallo Fred, hallo Udo. Mein Gott, so viele hallo. Gesichter. Ich freue mich sehr,
moin,
bei
moin.
Euch zu sein.
Wir freuen uns.
Es ist Sonntagvormittag und wir nehmen diesen wunderschönen Podcast zu dem Film Whiplash auf. Und ja, die Anne hat uns den Film mitgebracht und für die da draußen, die dich nicht kennen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so Schönes tust und warum du uns heute diesen Film mitgebracht hast?
Das kann ich sehr gerne tun. Ich bin Anne. Podcast-technisch kennt man mich vielleicht von Bullets und Fists, wo wir alle zwei Wochen über Actionfilme sprechen. Da bin ich immer mit dem Tom Burgers unterwegs, der auch im CET spricht. Ansonsten stehe ich auf der Bühne. Ich spiele Improvisationstheater seit 12 Jahren und liebe es sehr. Und ansonsten dieser Film. Zunächst, da wir ja nur über Actionfilme sprechen bei Bullets and Fists, war es mir ganz wichtig, einen Film zu besprechen, der nichts mit Action zu tun hat oder zumindest nicht im großen Sinne. Und dann habe ich überlegt, okay, welcher Film hat mir so in den letzten 10 Jahren hat mich beeindruckt. Und da kam dieser Film mir wieder in den Kopf, den ich tatsächlich damals gesehen habe, so 2015, 16, so, also um die Zeit, wo er rauskam. Und dann nicht mehr, was ich mit sehr vielen Filmen tue. Also ich habe sehr, sehr viele Filme einmal gesehen und das war's. Und ich weiß noch, dass der mich damals sehr, sehr bewegt hat. Und zwar so bewegt hat, dass es an einer Stelle bin ich von der Couch aufgesprungen und habe den Fernseher angeschrien. Und das war mir noch sehr im Gedächtnis und ich wollte das gerne wieder auffrischen. Und dachte mir, dass ihr dafür eine coole Crew wärt, darüber zu sprechen. Weil, wie ich dann erfahren habe, seid ihr alle Musiker. Und das fand ich, ist doch ganz passend.
Ja. Ja, sehr gute Auswahl. Uns hat es alle sehr gefreut und wir haben auch darüber festgestellt, dass wir alle so eine Gemeinsamkeit haben, denn wir alle, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Anne, aber zumindest wir hier crewseitig, wir alle, wir lieben Jazz. Wie ist es bei dir, Anne?
Also lieben würde ich nicht sagen. Ich habe, als ich meinen Führerschein gemacht habe und dann zum ersten Mal so alleine Auto gefahren bin, war ich sehr, sehr aufgeregt. Und dann habe ich sehr oft Jazz angemacht, um mich runterzubringen. Tatsächlich. Also Jazz und klassische Musik. Heutzutage würde ich das nicht mehr machen, so, weil mich das beim Autofahren dann eher ablenkt. Genau, daher. Mein Opa hat sehr viel Jazz gehört, sehr viele Jazzplatten. Dadurch bin ich damit schon so ein bisschen groß geworden. Aber ich bin jetzt nicht die große Auskennerin. Aber da habt ihr bestimmt das bessere Wissen.
Jetzt sagtest du gerade was sehr Schönes, du hast gesagt, also ihr viele Actionfilme besprecht und wolltest mal einen anderen Film mitbringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Film mir mehr Adrenalin beschert hat als jeder Actionfilm, den ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe.
Ja, mir auch. Ist das nicht schön?
Ja.
Ist das nicht schön? Ich find's großartig, wie dieser Film es schafft, durch Spannungsaufbau, durch diese Trommelei, die den Adrenalin hochdrückt, durch Fletcher, diese Figur Fletcher, die einen Druck aufbaut, der dich platzen lässt. So, und dann halt diese eine Szene, bei mir war es halt dieser Autounfall, der mich hat aufspringen lassen, wo ich wirklich dachte, ich drehe gleich durch hier, das ist so viel Druck. So. Ja, auf jeden Fall, also ist bei mir total das gleiche Gefühl.
Jetzt werden wir heute natürlich sehr viel über Jazz reden müssen, weil es der Film ja vor allen Dingen auch hergibt und das so ein bisschen so unser Basic ist. Und da würde ich vielleicht erstmal rumfragen bei euch, wie sieht es denn eigentlich aus mit Jazz? Wie seid ihr denn da so jazzmäßig sozialisiert worden? Wie sind da so eure Origins? Und ich würde vielleicht einfach mal mit dem Fred anfangen, denn wir beide waren auch schon sehr viel und sehr häufig zusammen beim Jazz. Berlin.
Jo, jo. Also ich habe mit 11 Jahren angefangen, Trompete zu lernen in der Musikschule. Bevor ich das dann irgendwann mal in die Ecke geschmissen habe und lieber Metaller werden wollte. Aber das sind, glaube ich, meine ersten Berührungspunkte mit Jazz gewesen. Nicht, dass ich spielen konnte, aber da mein Trompetenlehrer bzw. Posaunenlehrer später dann mich ein bisschen da so rangebracht habe. Ich glaube, das einzige Jazzstück war The Entertainer, was wir damals gespielt haben in unserer kleinen Bläsergruppe. Und ich habe prinzipiell nebenbei immer Jazz gehört, auch wenn ich hauptsächlich eher Rock, Metal, Rock, so die Richtung mein Ding ist. Und bei mir läuft prinzipiell immer sowas wie Miles Davis, John Coltrane, also die Klassiker, ein paar andere Sachen wie jetzt John Jan Gabarek, ein schwedischer Neo-Jazzer. Sowas läuft immer mit zwischen The Ocean und Opeth und Bloodbath und so weiter, kommt halt immer mal auch eine Jazzplatte zwischendurch. Und in Berlin selbst ist das Jazzangebot recht groß, sodass ich regelmäßig mehrfach im Jahr bei Jazz-Jam-Sessions bin, zum Zuhören, nicht zum Spielen. Das kann ich nicht, aber wir haben da ein paar regelmäßige Sessions hier, wo man die Auswahl hat. Und da habe ich den Basti auch schon mal hin und wieder mit hingeschleppt. Und ja, das ist meine hauptsächliche, mein Kontakt zum Jazz. Ist aber nicht so, dass ich einen wahnsinnig großen Wissenskatalog habe, sondern dass ich es einfach gern höre und immer so ein bisschen rein sneake. Cool, ich reiche das Mikro mal an Udo weiter.
Oh ja, ich glaube, ich habe die Story schon mal häufiger ausgepackt, von daher versuche ich es in Kurzform. In der Zeit, in der ich in Wiesbaden studiert habe früher, da habe ich auch nebenbei in einem Theater gejobbt. Das war das Talhaustheater. Und das, da gab es auch so Impro-Theater-Geschichten und auch den ein oder anderen Kabarettisten und so ein bisschen Kleinkunst, wie man es nennt. Aber auch wahnsinnig viel Jazz. Und ich hatte vorher schon den ein oder anderen Berührungspunkt, aber da ist wirklich die Liebe gewachsen. Ne? Dann, ich hatte ganz oft das Vergnügen, dass ich den Jungs und Mädels da wirklich einfach nur Licht und Ton einrichten musste und konnte mich dann mit dem Rotwein ins Publikum setzen und wurde da beschallt mit den feinsten Sachen, wirklich von tollen Kombos aus der Ecke über auch wirklich tolle Sachen aus deutschlandweit und auch weltweit teilweise. Also wirklich einfach sehr feine Dinge von Free Jazz über auch bluesige Sachen zu ganz abgefahrenen Experimenten mit irgendwie Elektro und Jazz Gedöns und so. Und also da ist die Liebe wirklich sehr, sehr groß geworden und da habe ich auch angefangen, mich irgendwie weiter da rein zu sneaken und reinzuhören und habe entdeckt, was es da für wundervolle Sachen gibt und irgendwie auch in Kombination dann mit Filmmusik halt wirklich auch Genres für mich gefunden, die ich wahnsinnig oft höre und sehr, sehr liebe. Also gerade Exotica ist bei mir so ein Ding, da stehe ich vollkommen drauf, was halt sehr filmmusiklastig ist und auch sehr an Filmbilder denken lässt und ja, höre mich auch durch ganz viele Dinge, wie der Fred das auch gesagt hat, von Klassikern bis Nischenzeugs. Bin da keiner mit einer Plattensammlung, wo ich auch jeden Titel gleich aus dem Stegreif nennen könnte, aber ich höre es halt einfach gern und da kommt auch immer mal wieder ein neues Album um die Ecke, was mich dann irgendwie wochenlang beschäftigt und ja, das ich mag das einfach. Das ist ein tolles, vielfältiges Genre, was irgendwie auch bereichert und in vielen Lebenslagen passt.
Wie sieht es bei dir aus, Anne?
Also wie gesagt, durch meinen Opa viel, der halt einfach Platten aufgelegt hat bei sich zu Hause. Und ansonsten bin ich mehr der Blues-Mensch, muss ich gestehen. Also mein Mann hat mich da so ein bisschen rangeführt, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe früher mehr so, also schon Rock viel gehört, aber in die Richtung so Limp Bizkit und so ein Kram. Und er hat mich dann mehr in diese Alt-Rock-Schiene, also Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Doors, Janis Joplin, also so die 60er, hat mich da sehr mit infiziert und sehr mit angesteckt. Also da steckt so sehr meine Liebe drin. Und dann halt, das ist ja alles so Blues, auf dem Blues aufgebaut. Genau, und Jazz, würde ich sagen, ab und zu kann ich mir Jazz mal geben, aber es ist nicht so, dass ich jetzt so, boah, und jetzt eine Jazzplatte. So, genau, aber ich kann das auch gut mal auflegen, damit mich das so irgendwie in so eine Stimmung bringt, würde ich sagen. So ein jetzt mal durchatmen. So, ja.
Verstehe. Jazz ist ja auch sehr weitläufig. Also das ist ja kein nicht nur ein Genre, sondern es gibt ja viele Subgenres, die unterschiedlicher gar nicht sein können. Und Udo hatte mich auch im Vorfeld schon gefragt, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus, du und der Jazz? Und ich habe gesagt, wenn ich in meinem Leben nicht Metal-Schlagzeuger geworden wäre, ich wäre sehr wahrscheinlich Jazz-Schlagzeuger geworden. Aber bei mir hat es eben halt nur für Metal und Rock gereicht. Also dafür legt es einem ja auch nahe, wenn es für Jazz nicht reicht, dann wirst du eben halt ein Rockmusiker. Mhm. Und mich hat die Musik halt damals als junger Mensch natürlich viel mehr gecatcht. Und ich komme aus dem klassischen Haushalt. Bei uns wurde sehr viel Klassik gehört und ich habe sehr viel Filmmusik gehört. Und den Jazz habe ich mir selber so ein bisschen erarbeitet. Und tatsächlich war es Dave Brubeck, Take Five. Das war mein Starting Point. Genau. Und von da fing eigentlich alles an und habe mir das selber so ein bisschen erarbeitet. Und ja, also ich kann mal eine kleine Playlist fertig machen. Die haue ich in die Shownotes runter, dass ihr einfach mal ein bisschen so seht, was wir hier so für ein Background haben, was jeder so ein bisschen mitbringt, wo wir denken, das sind so gute Go-To-Starting Points für Jazz oder auch Fortgeschrittene. Und würde vielleicht einfach mal ganz kurz mit euch umschwenken, nämlich zu den Dingen, die wir schnell abhandeln müssen, nämlich die Hard Facts, damit wir nämlich auch in unser Gespräch einsteigen können. Und wir fangen am besten einfach mal an. Und zwar, ich fange am besten gleich mal an, denn wir besprechen heute den Film Whiplash, der auch im Deutschen unter diesem Titel rauskam, Whiplash. Und zwar, das ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 2004, geht 106 Minuten, hat eine Altersfreigabe ab 12 und Regie führte hier der schon bereits erwähnte Damien Chazelle. Und das Ganze beruht tatsächlich so ein bisschen auf so seiner eigenen Biografie, diese ganze Geschichte. Da werde ich nachher noch ein paar Sachen noch mit dazu sagen. Also er hat also auch hier in dem Fall das Drehbuch geschrieben. Bei der Produktion war ich sehr überrascht, als ich dann ganz am Anfang die Titles von Blumhouse gesehen habe, denn Jason Blum hat das Ganze hier mit Helen Eastbrook, Michael Livtag und David Lancaster produziert. Musik ist von Justin Hurwitz. Der hat sehr viel auch schon mit Damien Chazelle gearbeitet. An der Kamera stand Sharon Mayer und den Schnitt hat Tom Cross besorgt. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Besetzung an. Wer spielt denn eigentlich alles mit bei Whiplash?
Das übernehme ich mal. Also die zwei Hauptpersonen, den Andrew, den aufstrebenden Schlagzeuger, der wird von Miles Teller gespielt. Kenne ich jetzt nicht aus anderen Filmen, aber der ist jetzt wichtig für den Film. Dann der Fletcher, den J.K. Simmons, den kenne ich vor allem aus Spider-Man, muss ich ehrlich zugeben. Da ist der mir hängen geblieben als der so eine Art fast Antagonist. Und dann als Vater von Andrew ist Paul Reiser, der dem Vater Jim Neiman spielt. Und den kenne ich vor allem aus Alien. Der taucht noch in vielen anderen Filmen aus Aliens, um genau zu sein, aus dem zweiten Alien. Und dann haben wir als Love Interest die Nicole gespielt von Melissa Benoist, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Und dann noch ein bisschen nebenbei haben wir noch zwei andere Drummer. Austin Stowell spielt den Ryan und Led Lang den Carl Tanner. Die sind ständig noch zu sehen. Und man kennt noch aus Twin Peaks, wie mir vorhin gesteckt wurde, den Uncle Frank gespielt von Chris Mulkey. Ja, den Damon Gapton würde ich kurz noch nennen. Das ist der Mr. Kramer, der Dirigent aus der ersten Band, die wir da sehen. Hauptsächlich sehen wir aber eigentlich nur Andrew und Fletcher in dem Film gefühlt und alles andere drängt sich zur Seite und ist irgendwie nur Beiwerk.
Ich mach mal den Inhalt und da ich hier heute keine Blu-ray oder DVD-Hülle zur Verfügung habe, wie sonst so oft, muss hier Moonshade von der UFDB mal herhalten. Und zwar wie folgt. Andrew Neiman schlägt seit seiner frühesten Jugend aus Leidenschaft Drums. Nun, als Student des Jazz hat er einen Studienplatz am Schäfer-Konservatorium errungen und kommt unter die Leitung des Dirigenten Terence Fletcher. Ist Fletcher anfangs noch freundlich zu dem Neuling, kommt aber schon bald seine dunkle Seite zum Vorschein, als Andrew Schwierigkeiten mit dem Einhalten der Tempi hat. Fletcher wird beleidigend, handgreiflich und macht ihn vor der Band nieder. Für Andrew ist das jedoch nur mehr Ansporn zu üben. Er vernachlässigt alles Übrige, trennt sich sogar von seiner Freundin und ist auch sonst bereit, alles zu tun, um Chefdrummer zu werden. Das gespannte Verhältnis zwischen den Männern führt beinahe zur Katastrophe. Punkt, Punkt, Punkt.
Das ist eine sehr merkwürdige Zusammenfassung.
Ja.
Ja, aber es, also,
sie gibt so halb den Plot wieder und dann aber doch wieder nicht.
Das ist ein guter Teaser, könnte man sagen. Oder naja, ein Teaser. Sagen wir ein Teaser.
Ja, aber irgendwie inhaltlich dann aber auch ein bisschen falsch. Aber darüber können wir vielleicht gleich noch reden. Ich hatte ja schon gesagt, ich würde ganz gerne vielleicht noch ein bisschen was zum Background zum Film sagen, denn wie schon sagte, der Damien Chazelle, der ist ja selber Schlagzeuger, war ja auch am Jazz-Konservatorium und hat aber im Studium selber gemerkt, für ihn reicht es wahrscheinlich nur für Rockmusik, ist wohl doch nicht so seins und ist seiner großen Kindheits- und Jugendtraum nachgegangen, Regisseur zu werden. Und was macht man, wenn man sonst keine Themen hat, über das, was man am besten kennt, halt schreiben. Und das hat er getan und hat hier das Drehbuch verfasst dafür. Und das lag sehr lange auf der sogenannten Blacklist, also das sind die Drehbücher, die sind super heiß, aber noch nicht verfilmt. Und damit man das verfilmen konnte, hat man sich gedacht, okay, wir müssen das Ganze ein bisschen promoten, haben wir beim Sundance Film Festival mal kurz angeklopft und gesagt, ey Leute, wie sieht denn das aus? Und gesagt, ja, mach doch einfach mal einen Kurzfilm, dann zeigen wir den und dann findet ihr hier Geldgeber für den Hauptfilm. Und so sind auch schon Teile der Crew zusammengekommen, unter anderem auch schon J.K. Simmons. Und dann haben die den Kurzfilm gedreht. Da hat Miles Teller noch nicht mitgespielt, da hat die Rolle jemand anders bekommen, da Miles Teller verhindert war. Und ja, natürlich hat dieser Film dann auch gewonnen und daraufhin gab es dann ganz viel Förderer und Geld, um diesen Film zu realisieren. Und das Beachtliche für mich ist, nachdem ich den Film gesehen habe, die haben das in 19 Tagen gedreht. Das finde ich schon ganz schön krass. Also das ist eine ganz schön beachtliche Leistung, in 19 Tagen so ein Ding zu drehen. Das möchte nicht wissen, wie lang die Tage gewesen sind. Genau, so viel zum Hintergrund. Der Udo hat schon was.
Dass da gerade Jason Blum um die Ecke kommt, um das Ding hier mitzuproduzieren, es ist mir ein verdammtes Rätsel. Also ich wollte ja schon immer mal einen Blumhouse-Streifen besprechen, aber dass es jetzt ausgerechnet dieser Blumhouse-Streifen ist, das ist ein bisschen witzig.
Ich wollte noch sagen zu den Drehzeiten. Ich hatte ein Interview gesehen mit Miles Teller, der die Arbeitsweise von Damien Chazelle sehr gelobt hat, dass er auch sehr effektiv dreht. Also dass Szenen auch dann manchmal nur zweimal gedreht wurden und dann hieß es, ja, nächster Shot. Und das ihn verwirrt hat, so, also entweder weiß Damien Chazelle genau, was er will und wir liefern ab oder wir drehen hier zu wenig. Fred wollte auch noch was dazu sagen.
Ich habe da ein paar Sachen noch zur Entstehung. Und zwar einmal, was vielleicht, glaube ich, ganz wichtig ist, um nachher das zu beurteilen, ist, dass also der Chazelle hat wirklich im sehr hohen Niveau am Princeton College Drums gespielt und sein die Sache zwischen, also das Verhältnis zwischen Fletcher und Andrew ist das, was seine Erfahrung war. Und da hat er wohl 10 Jahre lang extrem noch hinterher unter Depression und so weiter gelitten und hat wirklich das aufarbeiten wollen im Drehbuch. Also es ist jetzt nicht nur, dass der Schlagzeuger war, sondern dass es wirklich auch diese missbräuchliche, demütigende Art, die Schüler zu behandeln oder die Musiker, ist genau seine Erfahrung gewesen. Und er hatte dann, der Damien Chazelle hatte von Anfang an, noch vor dem Kurzfilm, hatte der J.K. Simmons und auch Miles Teller tatsächlich als Wunschbesetzung. Miles Teller konnte für den Kurzfilm nicht. Und die 19 Drehtage sind es dann deswegen geworden, weil der halt zum zweiten, also ein Jahr später zum Sundance Film Festival fertig sein wollte. Aber Miles Teller konnte erst irgendwie ganz kurz vor dem Veröffentlichen, also bevor der Film fertig sein musste. Und deswegen mussten die da fertig werden. Und er hatte wohl irgendwie, Chazelle hatte haufenweise Storyboards gezeichnet und wusste ganz genau, wie alles zu funktionieren hatte. Und was ich noch ziemlich cool fand, Jason Reitman hat mir vorhin gar nicht gesagt, eine Produktion, der Ghostbuster-Regisseur-Sohn, und der hat da, glaube ich, auch den letzten Ghostbusters gedreht und den kennt man auch so, der hat das wohl angeleiert, der ist auf das Drehbuch von Chazelle gestoßen und hat ihn dazu gebracht, einen Kurzfilm zu machen und hat, glaube ich, auch diesen Blum dazu geholt.
Sowieso stelle ich immer wieder fest, dass wenn Leute so ihre autobiografischen Stoffe verarbeiten, dass das meist die geilsten Geschichten sind. Das ist ganz häufig so. Also gerade, man merkt das oft in Coming-of-Age-Dingen, dass da so viel verarbeitet wird aus der eigenen Vergangenheit und so viel auch von Menschen, die den Leuten dann über die Füße gelaufen sind. Das ist einfach mit so viel Leben gefüllt. Und das spürt man hier eben auch, weil man hier so sehr mit der Hauptfigur mitfiebert und mitfiebern muss, so sehr an die Kandare genommen wird, dass man da wirklich Puls kriegt, ganz, ganz oft Puls kriegt. Wie eine Tour de Force da durchgeschliffen wird, finde ich, spürt man hier total, dass er da Dinge verarbeitet hat.
Ja.
Zum Drehbuch wurde auch gesagt, dass das 95% genauso geschrieben ist, wie es gespielt wurde. Mhm. J.K. Simmons hat eine einzige Line improvisiert, obwohl ich beim Zugucken hatte ich das Gefühl, der haut das doch einfach so raus, oder? Also das, was der den Schülern an den Kopf knallt, das kommt so spontan mit so viel Energie, dass ich dachte, das ist doch einfach so rausgeblurtet. Aber nein, es ist ein einziger Satz, den er improvisiert hat, wo er ihn self-righteous prick, little prick nennt. Das finde ich wahnsinnig präzise auch vom Writing her. Und ich will nicht wissen, wie viele dieser Sätze auch auf der Realität basieren.
Ja, das stimmt. Oh.
Ja, J.K. Simmons hat auch sehr viele Preise insgesamt gewonnen. Also weltweit hat er so viele Preise für seine Darstellung gewonnen, wie kein anderer Schauspieler vor ihm. Ja. Also super intensiv. Und da sind wir schon bei unserem ersten großen Punkt, der mich interessieren würde, wie ihr das auf allem auch beobachtet habt. Nämlich, wie authentisch ist denn eigentlich dieser Film? Und wie war das denn für euch? Fangen wir doch gleich mal mit dir an, Anne.
Ich liebe es ja, wenn ein Film, wenn er anfängt, dir eigentlich schon alles erzählt, was in den nächsten anderthalb Stunden passieren wird. Ja? Und das passiert schon vor dem ersten Frame, den wir überhaupt sehen. Nämlich schon in dem Titel. Du siehst ein sehr schnörkelloses Whiplash und eine Trommelsequenz, die lauter und intensiver wird. Und genau das ist das, was wir die nächsten anderthalb Stunden sehen. Nämlich einen sehr schnörkellosen Film, der nicht groß mit Pizzazz also jetzt gerade wenn man vergleicht mit La La Land oder ganz aktuell Babylon, der sehr aufgeladen ist und dir knallen die Augen raus. Hier wird sehr viel mit Practical Lights gearbeitet, mit die Kamera ist da, wo sie sein soll. Es wird da Shaky Cam eingesetzt, wo sie gebraucht wird und ansonsten nicht. Und du hast halt dieses intensive Gefühl, was bis zum Ende hin immer steigt, 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 was in mir das Gleiche ausgelöst hat. Insofern habe ich den Film als sehr authentisch wahrgenommen, weil ich mitfühlen konnte von Anfang an. Der erste Auftritt von J.K. Simmons ist schon so ein Darth Vader-Moment, dass er wird sofort so inszeniert als, du weißt, wer ich bin.
Riesenarschloch.
So, also der Status, im Impro reden wir sehr viel von Status, jemandem dem Hochstatus geben oder den Unterstatus. Und J.K. Simmons hat halt den ganzen Film über halt, wird ihm dieser Hochstatus gegeben von allen. Alle, die trauen sich ja nicht mal ihn anzugucken. So. Und durch dieses sehr präzise Spiel, was nicht abgelenkt wird durch irgendwas, ne? Also selbst die Kleidung ist ja schwarz, so sehr einfach T-Shirt, Hose, habe ich das Gefühl, das ist alles real. So. Mhm. Klar, jetzt beim Spiel muss ich sagen, wenn er sich da so sehr anstrengt, ne? Also diese Trainingsmontagen, da sehe ich schon, der sieht aber sehr verspannt aus. Also ich glaube, so spielt man keine Drums. Also das habe ich, dass wenn du dich so anstrengst und dein Muskeltonus schon so, so krass ist, ich glaube, das wird nichts. So, also meine Laienmeinung.
Ich sag gleich noch was dazu.
Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass hier sehr viel Authentizität herrscht.
Ich gehe da voll mit. Dieser Film ist so gut gemacht, dass man genau das Gefühl hat, obwohl der eigentlich komplett überspitzt und übertrieben ist. Und auch wenn die natürlich tatsächlich auch in echt spielen und der Miles Teller sich da wirklich, der hat von Chazelle selbst Schlagzeugstunden bekommen wurde auch bis zur Erschöpfung getrieben. Und man merkt dem Film an, dass die versucht haben, das so echt wie möglich zu machen, aber tatsächlich arbeiten die ganz krass mit einer extremen Überspitzung, Übertreibung aller Zustände, um halt das genau hinzukriegen, dass es sich so echt anfühlt, absurderweise. Von allem, also vom Schlagzeugspieler kann Basti noch mehr sagen, aber ich sage alleine mal am Schluss, so viel schönes Schweißwasser, wie auf dem Becken ist, so viel kann ein Mensch gar nicht schwitzen. Und vor allem so schön übers Becken drüber schwitzen, aber sieht halt gut aus und es bringt das gut rüber. Und die hat ganz krass mit allen möglichen filmischen Mitteln, die ohne CGI zur Verfügung stehen, gearbeitet, um auf den Punkt das rüberzubringen, dass es sich echt anfühlt. Das ist, da sind wir eigentlich beim Actionfilm, es ist wie gute Action, die zwar total übertrieben ist, aber wenn sie halt sich gut gemacht ist, fühlt sie sich echt an, als wenn du wirklich dich in einem Auto 20 Mal überschlagen kannst, danach explodiert es und ein Flugzeug fährt noch rein, fliegt noch rein.
Das, was da zwischen Neiman und Fletcher passiert, das habe ich auch als unglaublich authentisch empfunden. Einfach was, ja. Dieses Zwischenspiel, dieses rein menschliche, wie die Figuren da leben und atmen und agieren. Auf der anderen Seite den Film an für sich jetzt mal regieseitig betrachtet, einfach als Film gesehen, fand ich würde ich eher vergleichen mit einer Theaterbühne, als ob ich da ein Theater sehe, wo auch die Leute, die drumherum sind, die Audience, also zum Beispiel, wenn da diese Contests stattfinden oder auch wenn ganz viele andere Bandmitglieder drin sind oder so, dann ist das immer so ein bisschen hinten im Schatten, die Gesichter sind egal, das wird was weggeblendet, ja. Da habe ich totale Theater-Vibes, als wenn das alles auf einer Bühne stattfindet und die beiden Protagonisten da vorne spielen und der ganze Rest eher als Beiwerk oder als Kulisse dann irgendwie drumherum stattfindet. Und deshalb, das macht die Authentizität nicht weg, aber das bringt einen sehr, sehr starken Fokus. Also das leitet mich genau dahin, worauf ich achten soll, wo ich hinhören und hingucken muss und weiß ganz genau, was ich als Zuschauer brauche, um da mitgenommen zu werden. Dementsprechend ja, eine zweigleisige Antwort. Das ist wahnsinnig authentisch und auf den Punkt, aber nicht unbedingt mit rein authentischen Mitteln.
Ja, das ist super überzeichnet auf jeden Fall. Also ich kenne die Leiden eines Schlagzeugers, der unbedingt ganz schnell, sehr schnell spielen will. Also mein junges Ego, also wer meine Musik irgendwann mal gehört hat, wo ich irgendwann mal mitgewirkt habe, der weiß, dass ich sehr schnelles Zeug spiele. In meiner Jugend bis zu 280 BPM Material gespielt. Ich war jetzt erst vor 2 Wochen im Studio, dann waren es nur 240 BPM, aber es ist schon sehr, sehr, sehr schnell, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich weiß, wie meine Finger früher aussahen. Ich hatte ziemlich viele Blasen und ich hatte jetzt auch beim Schauen des Films überlegt, habe ich irgendwann mal geblutet? Ja, ich habe irgendwann einmal geblutet. Das war ein Live-Konzert, denn man blutet ja nicht einfach so, wenn man oft und viel spielt, sondern wenn man sich Blasen gespielt hat und dann aber auf diesen Blasen weiterspielt, denn irgendwann ist die Haut von der aufgeplatzten Blase weg, darunter ist die Haut sehr dünn und sehr empfindlich und das ist ein sehr unangenehmer Schmerz. Und wenn da noch Schweiß reinläuft, ist das ein sehr unangenehmes Gefühl.
Ah.
Und diese Schmerzensschreie sind vor allen Dingen wahrscheinlich auch so ein bisschen auch das halt. Das kann wahrscheinlich jeder Schlagzeuger nachempfinden, der irgendwann mal sehr hart geübt hat. Und ich habe früher sehr hart geübt und sehr viel geübt. Also ich war mindestens 4-mal die Woche im Proberaum, habe teilweise bis zu 3-4 Stunden geübt, um eben halt auf diese hohen Geschwindigkeiten zu kommen. Und hier muss man wirklich mal sagen, also der Miles Teller, der spielt ja wirklich Schlagzeug. 40% von dem, was er gespielt hat, hören wir auch, aber das wurde dann natürlich noch geoverdubbt. Das heißt also, ein Jazz-Schlagzeuger hat er noch oben drüber gespielt und man hat sozusagen aufgepasst, passt das dann auch so ein bisschen zu dem, was Miles Teller dann selber auch spielt. Als Schlagzeuger weißt du ganz genau, das ist jetzt hier Käse. Der spielt hier Becken, die siehst du nicht angespielt. Der spielt hier Tomläufe, die siehst du auch nicht angespielt. Die haben natürlich beim Filmen drauf geachtet, dass das so gut geframed ist, dass man das nicht immer sieht, wo er jetzt gerade hinhaut. Und da muss natürlich reingeschnitten werden, damit die Immersion perfekt ist. Aber so insgesamt ist das eine ziemlich coole Nummer. Und ich habe sowas in der Form in einem Film noch nie gesehen. Weil wenn irgendwo eine Band irgendwo in einem Film auftritt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich gucke immer, ist das auch nur ansatzweise irgendwie echt, was die da tun? Und in den meisten Fällen überhaupt nicht. Und von Musikvideos wollen wir ja mal gar nicht reden. Genau, also ich finde das hier, was die Darstellung an den Musikinstrumenten betrifft, also wirklich super authentisch, also auf jeden Fall. Und das hat mich dann auch reingerissen, wo ich dachte, okay, so eine kleine Dinge halt wie, er spielt die Tom halt nicht oder so, das stört mich nicht, weil das große Bild, der Bigger Picture, das macht's halt und das schafft der Film. Und ich fand das schön, was du gesagt hast, Anne. Und der Film fängt ja mit einem ganz einfachen Single-Stroke an. Das ist ja eine ganz normale Übung, ne? Rechts, links, rechts, links. Kein Double Stroke, sonst was. Und er fängt langsam an und er steigert sich halt hoch. Solange, bis wir ein Tempo haben. Und normalerweise ist es beim Üben, habe ich dann mein Max-Tempo, wo ich hin will, erreicht. Dann slow ich sozusagen wieder down. Und der Film bleibt, also der bleibt aber stehen, sozusagen auf seinem höchsten Peak. Und dann haben wir einfach nur einen Klack, also wie so ein Rimshot, und dann geht der Film ja los. Heißt also, ja, der Film wird hier ganz kurz im Black Frame mit dem Logo, wird er uns erklärt. Wir starten langsam los und im Climax war es das dann halt auch. Und da sind wir auch schon beim Ende, was wir, glaube ich, alle wahrscheinlich sehr gut finden, dass der Film an der genau der richtigen Stelle abschneidet. Definitiv. Also Vorfazit jetzt schon fantastisch.
Ja. Gut, kann man aufhören.
Darf ich dir eine Frage stellen, Sebastian?
Ja, gerne.
Hast du schon mal 400 BPM gespielt?
Pass auf, das ist vielleicht so ein Mysterium, was wir vielleicht mal klären sollten. In dem Film wird das erwähnt, dass das 400 BPM entsprechen. Er spielt de facto 220 BPM als Swing. Und wenn er sagt Double Time, weil ein Swing, also er spielt ja ein Shuffle, gibt ja so eine Handtechnik, dass du Doubles spielst. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist entweder als Wrist Motion oder als Möller-Technik oder als Push-Pull. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da hast du keinen großen Kraftaufwand. Und ich bilde mir jetzt einfach ein, weil ich die Technik selber spiele, und die kommt ja aus dem Jazz, dass du das erstmal drauf haben solltest. Und das ist jetzt nicht so die Kunst, weil das Tempo bleibt 220 und als Double Time wären's entspricht es ja 440 BPM in dem Fall ja auch. Und de facto ist der Metrum aber eigentlich auf 200. Also es ist sozusagen in Anführungszeichen wie 400 BPM, wie als würde ich mein Metro, also mein Raster von Achteln einfach auf Sechzehnteln einfach erweitern. So muss man sich das vorspielen. Aber ich bin tatsächlich nicht in der Lage, 400 BPM zu spielen. Ich habe es mal geschafft, 300 BPM zu spielen. Allerdings auch wirklich nur so für 10 Sekunden Bursts. Und dann auch nicht, alles, was darüber hinaus ging, nicht sauber. Also das ist halt auch harte Arbeit. Und man braucht halt eine gute Technik. Und umso cleverer die Technik sozusagen ist, um es mir zu erleichtern, ist es aber schwieriger, jetzt zwei Hände oder zwei Füße dann noch zu koordinieren, dass das noch in Sync läuft. Das ist immer so die Herausforderung. Und es braucht halt viel Zeit. Und ganz wichtig, was die wenigsten auf der Pfanne haben, wenn ich das Ziel einmal erreicht habe, sagt mein Körper nicht so, das ist jetzt für alle Ewigkeiten abgespeichert, das ist Hochleistungssport. Das Zeug musst du regelmäßig üben und das ist auch einer von den Gründen, warum ich auch immer selber sage, ich kann so wie Anfang 20 kann ich das Zeug gar nicht mehr spielen, weil ich müsste ja jeden zweiten Tag in den Proberaum gehen, um dieses Niveau halten zu können. Und da habe ich auch keine Zeit, keine Lust und gar keinen Antrieb dafür. Und ja.
Und das ist das, was der Film gut zeigt, dass der eben kein Musikfilm aller wir stehen cool auf der Bühne ist und finden uns als Band zusammen, sondern der zeigt halt den sportlichen Aspekt, diesen Leistungsaspekt, der halt, wenn du am obersten Ende mitspielen möchtest und Fletcher möchte ja der Beste der Besten sein, international, da musst du halt Leistungssport machen und schwitzen. Und das macht der Film gut.
Ganz genau. Und da möchte ich ganz gerne mal noch auf so einen Punkt eingehen, der vielleicht da noch eine andere Kerbe einschlägt. Und zwar gab es ja an dem Film ja auch Kritik. Weil Musik ist ja gut, die Darsteller sind toll, es wurde überall so gut aufgenommen. Aber die Darstellung, wie dieser Jazzlehrer hier auftritt, wie sozusagen Jazz hier vermittelt wird, das wurde von vielen Jazzmusikern sehr, sehr, sehr stark angekreidet. Und da wollte ich einfach mal erstmal euch dazu fragen, wie euch das in dem Film, wie ihr das wahrgenommen habt in dem Film und habt ihr das nur in diesem Film verortet oder hättet ihr euch vorstellen können, dass es in anderen Konservatorien oder in Studieneinrichtungen ähnlich hätte ablaufen können oder wie es eben halt dem Regisseur wohl selber passiert ist. Wie sah das denn da bei euch aus? Fangen wir mal dir an, Udo.
Ja, ich musste da interessanterweise erstmal an andere Filmgenres denken, an die mich das erinnert hat. Und interessanterweise musste ich hier sehr stark an den Ballett- und Ballett-Horrorfilm denken, irgendwie. Weil also da sehe ich gewisse Parallelen zu dem einen oder anderen großen Film und Meisterwerk. Und spür das hier auch. Also in puncto Jazz kann ich dazu eigentlich nur sagen, boah, also Jazz hat so viele Facetten. Ich habe das hier so gespürt, dass sich das für mich einfach sehr real in genau dieser Einrichtung so anfühlt. Aber ich hatte persönlich jetzt nicht den Eindruck, A, dass Jazz immer so sein muss und B, dass das überall so stattfinden kann. Vielleicht. Das kommt ja immer ganz drauf an, welche Personen da beteiligt sind. Aber das hier kommt mir schon sehr spezifisch vor und wie ein sehr spezifischer Einzelfall. Weil Fletcher wird ja hier sehr klar mit einem Background gezeigt. Der ist selber nicht der Hammermusiker und der wollte eigentlich gerne groß rauskommen, groß hinaus, was Besonderes sein. Der möchte irgendwas Besonderes hinterlassen und versucht das eben über diese Schiene, was man sonst eigentlich eher kennt von Eltern, die das mit ihren Kindern versuchen, ne? So diese amerikanischen Geschichten, wo irgendwie Mütter ihre Töchter auf irgendwelche Wettbewerbe zwingen und solche Sachen. Und er hat das hier halt mit den Musikern, dass er die so sehr peitschen möchte, dass das Besondere in seinem Leben eigentlich dann durch die andere Person stattfindet. Und also das, finde ich, ist schon ein sehr spezifischer Fall und lässt sich überhaupt nicht auf alle Musiklehrer der Welt und Musikprofessoren der Welt übertragen, sondern das ist hier eben ein ganz klarer Charakterfall, dass dieser Mensch genau so ist, und genau solche Menschen gibt es in der Welt definitiv. Da gibt es viele, viele Beispiele für, das sieht man immer wieder, hört man immer wieder. Und das finde ich hier schon enorm gut porträtiert. Von daher, ich kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen. Also es gibt ja auch ein bisschen die Kritik, dass Jazz hier ein bisschen einseitig gezeigt wird. Natürlich ist Jazz nicht immer alles arrangiert und von Noten und so ein Ensemble und so weiter. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen und jede Jazz-Kombo, das ist wie jede andere Band auch, macht das natürlich anders. Ich finde, das ist ja einfach eine Facette und die finde ich gar nicht diskussionswürdig, denn das ist ja alles was genauso in der Welt, was es gibt. Sehr greifbar, sehr nahbar und dennoch gibt es natürlich auch die ganzen anderen Facetten. Also den Angriff kann ich da nur, kann ich eigentlich nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen.
Ja, ich habe das auch als jetzt den Spezial-Einzelfall innerhalb dieser Musikschule gesehen. Aber im Großen und Ganzen, wir erzählen euch mal was über toxische Lehrer-Schüler-Beziehungen oder über toxische Beziehungen im Allgemeinen. Also es wird ja auch mitunter als Love-Story zwischen den beiden beschrieben, ne? Oder als Thriller oder als Sportfilm. Ne? Also es hat so viel da drin. Insofern kann ich es universell sehen, aber nicht universell auf alle Jazzlehrer dieser Welt, sondern alle Menschen, die ihre Macht dazu ausnutzen, anderen weh zu tun, aber in dem verqueren, in der verqueren Denke, ich tue ihnen ja damit was Gutes, denn ich will ja was Gutes damit erreichen.
Ja.
Genau. Also da, also die, für mich ist diese große Frage, die über diesen Film steht, ist, heiligt der Zweck die Mittel?
Mhm.
So, und das ist genau auch das, was am Ende dann, Damien Chazelle hat das in einem Interview gesagt, er wollte ein the saddest happy ending erschaffen, dass es gibt. Natürlich fühlst du dich komplett berauscht am Ende und denkst so, yes, er hat es ihm gezeigt. Und gleichzeitig hast du diesen Blickaustausch und die beiden lächeln und du denkst so, oh fuck, aber eigentlich hat Fletcher genau das erreicht, was er wollte mit seinen Scheißmethoden. Und genau diesen Zwiespalt und dieses Dilemma ist das, was Chazelle zeigen wollte. Und das macht es, glaube ich, auch so echt. Weil du kannst, also ich kann nicht 100% glücklich sein am Ende, auch wenn ich so da sitze, oh, es war gerade ein geiles Erlebnis, aber irgendwie muss ich drüber nachdenken, ich kann mich doch jetzt eigentlich nicht freuen darüber.
Ja, richtig bittersüß, ja, hast du völlig recht.
Ja.
Habe ich genauso empfunden. Unglaublich starker Schlusspunkt und das hinterlässt einen mit so viel Rausch, genauso wie mit so vielen Fragen und auch so viel Wut im Bauch. Also gerade diese letzte Szene, also es gibt viele Szenen, die hier unfassbare Wut in meinem Bauch gemacht haben. Die am Ende ist eine davon, war einfach, also dieser Fletcher, wenn man kriegt Aggressionen einfach nur durch die Blicke, nur durch das, was er tut und wie er ist. Und das schaffen nicht viele Filmfiguren bei mir, wirklich auch so eine körperliche Wut auszulösen. Ich war richtig unter Anspannung und habe gezittert. Ich wollte ihm am liebsten eine reinhauen. Tja.
Ja, total. Bin ich bei dir.
Basti, wann hattest du die härteste Wut auf den Fletcher? In welcher Szene ging es dir am krassesten so?
Also eigentlich schon die ganze Zeit mit seiner Präsenz, wenn er schon reinkommt. Diese ganze Art, die der an den Tag legt. Also ich wäre wirklich aufgestanden. Also ich auch als Junge, als mein alter Ego, jung, wäre aufgestanden. Wäre der mir irgendwann übergriffig gekommen, ich hätte wahrscheinlich selber was nach ihm gerufen. Also ich war früher definitiv etwas aufbrausender und nicht so entspannt drauf wie heute. Ganz besonders, wenn man sowieso schon genügend Ehrgeiz hat. Und hier sind wir vielleicht an so einem ganz wichtigen Punkt, weil ich habe mir so gedacht, so, ich brauche nicht so einen Lehrer, denn er sagt in dem Film was ganz Wichtiges. Er sagt nämlich, das Schlimmste, was dir jemand sagen kann, ist, good job. Und wenn jemand zum Beispiel gar nicht reagiert, es gibt ja so eine Situation, wo das Publikum erstmal gar nicht klatscht und dann klatschen die so ganz zögerlich und so. Diese ganzen Rückmeldungen, die du bekommst, entweder von anderen Mitmusikern, vom Publikum oder sonst irgendwas, die machen was mit dir. Und wenn du genügend Ehrgeiz hast, wenn du gute Ziele hast, hochgesteckte Ziele, meine Güte, der Typ, der guckt sich Buddy Rich Videos an, der guckt die Videos sich an und schreibt die sich auf und notiert die sich aus. Das heißt also, der hat hochgesteckte Ziele. Schon alleine das im Kopf reicht eigentlich schon fast aus, um wirklich ganz nach oben hinzukommen. Da brauchst du sozusagen nur jemanden als Mentor, der dir wirklich so ein paar Tipps gibt, der dir gerade in der Kommunikation mithilft. Und Jazz ist eine Kommunikationsform, das ist eine Sprache. Und was der Film hier uns hier zeigt, ist ja, dass hier eigentlich gar nicht gesprochen wird, sondern dass du hier einen Autokraten hast, der hier einfach sagt, pass auf, ich drück euch hier rein, ich prügel euch die Scheiße aus dem Leib, wenn ihr das nicht hinbekommt. Das ist hier wirklich wie in der Kaserne. Und das ist scheiße, weil das ist ja das Gegenteil eigentlich von Jazz. Also er ist sozusagen die Antithese zum Jazz, wenn du so willst. Weil Jazz ist ja, wir waren ja alle irgendwann bei so einer Jam-Session, die unterhalten sich dort mit ihren Instrumenten. Da kommt die Magic. Und ich habe das hier in dem Film so verstanden, dieses Konservatorium, da wo die hier sind, da werden sozusagen die Profimusiker ausgebildet, die jederzeit irgendwo einsetzbar sind und sozusagen ab Takt 73 sofort anfangen mit losspielen können. Die werden sozusagen gedrillt für die kommerzielle Nutzung zum Beispiel, wie zum Beispiel in einem großen Orchester, Big Band etc. pp., wo du eben halt nur funktionieren musst, aber eben halt auch gar nicht mehr kommunizieren musst. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen auch die Kritik halt auch her, weil Jazz ja halt so vielseitig ist. Und ja, natürlich, der J.K. Simmons, der macht das trotzdem gut. Es ist zum einen, ich hänge da, dachte mir so, was für ein Arsch. Und im nächsten Moment will ich halt eben einfach nur dabei zuschauen, wie er das halt einfach nur macht. Und diese Dynamik mit Miles Teller, der da halt auch voll drauf eingeht. Also das ganz mega. Fred, wie war es bei dir?
Genau, das ist eigentlich das, was den ganzen Film so richtig ausmacht. Die Spannung, diese Wut, die entsteht, wenn man das Ausbildungsverhältnis sieht und die Frage, wenn es darum geht, über sich selbst hinauszuwachsen und über das, was in einem halt drinsteckt, weil du gesagt hast, in dem steckt da schon was drin, aber J.K. Simmons, aka Fletcher, sieht da, dass es eben noch weitergehen muss. Wie kannst du das pädagogisch umsetzen? Also brauchst du vielleicht sogar, wenn du auf das Niveau sportlich gesehen kommen möchtest und nicht jazzig, also wenn man das Feeling zur Seite nimmt, brauchst du jemanden, der dich so triezt, der dich so zerstört, deinen Willen so bricht. Ich musste bei dem Film ganz oft eher an Full Metal Jacket denken und an die Ausbildungsszene. Dass es eher das Gefühl aufkommt, dass da kein Musiker, der kommuniziert, wie du es schön gesagt hast, rangezogen wird, sondern eher ein Soldat, der eben der sich selbst komplett vergisst und für die Sache bis ans Letzte geht. Und wenn das Ziel sein soll, die Frage ist ja erstens, ist es überhaupt notwendig, um gute Musiker zu sein? Aber wenn das notwendig ist, dann stellt sich die Frage, geht das durch einen liebevollen, supportive Erziehungsstil? Oder, also das ist die Frage, die sich mir gestellt hat. Oder brauchst du, wie wenn du Soldaten ranziehst, die du zu Drohnen machen möchtest, die einfach nur funktionieren, musst du die dann geistig so brechen? Ist das nicht vielleicht sogar die einzige Herangehensweise? Furchtbarer Gedanke. Überhaupt nicht das, was mir entsprechen würde in meinen moralischen Prinzipien. In den eigenen Erfahrungen, die vielleicht jeder von euch kennt, ist das an der Schule zum Beispiel, also ich hatte im Gymnasium auf jeden Fall einen Lehrer, der sehr damit Beleidigung gearbeitet hat und mit Bloßstellung und Pseudo-Witzen auf Kosten einzelner Personen. Wo man selbst gern dann doch mal gelacht hat, ich meine, als 13-Jähriger ist man erstmal von so einer halb coolen Person irgendwie doch überfordert, solange man eben nicht derjenige war, über den gelacht wurde. Der Unterschied an diesem Konservatorium ist, der Fletcher ist da freiwillig. Also wenn ich Grundschüler, also es gibt genug Lehrer, also scheinbar liegt diese Art zu erziehen über Machtmissbrauch und über Demütigung, liegt offensichtlich in vielen Personen drin. Das erlebt man immer wieder mal, das erlebe ich auch in der Grundschule, dass das eingesetzt wird. Vielleicht nicht so systematisch, nicht so brutal, aber immer mal wieder. Die Kinder können nichts dafür, aber der Fletcher will dahin. Der könnte auch gehen. der könnte dann ans zweitbeste Konservatorium gehen oder und dann bricht der auch raus, indem er den verrät. Das ist ein großes Dilemma, was ich gar nicht auflösen möchte, aber der Film am Ende zeigt mir eigentlich, die Rechnung ist aufgegangen. Also Fletcher wollte an die Stelle und am Ende lächeln die sich zu und er ist an die Stelle gekommen, wo er hin wollte und Andrew wollte dahin, er ist dahin gekommen und Fletcher wollte ihn dahin bringen und hat es geschafft. Also die Stelle ist extrem verstörend, weil erstmal sagt mir der Film, es ist das richtige System, jemanden an die Weltspitze zu bringen.
Was ich da interessant finde, ist, dass Fletcher und Andrew sind die einzigen beiden in dem Film, die so denken. Sie werden beide eigentlich gleich dargestellt. So, auch Andrew übernimmt ja dann so, ist dann, wird so der Mini-Fletcher, wenn er mit seiner Freundin Schluss macht, wenn er seine Familie wegstößt so und sagt, ich will aber der Größte werden und ich mache dafür alles und ist mir egal, was ihr von mir denkt. Das finde ich eine spannende Dynamik, die hier dargestellt wird, weil alle anderen scheinen ja in der Schaefer-Konservatorium existieren zu können, ohne sich dem so sehr hinzugeben, sage ich mal. Du siehst, also das finde ich auch wunderschön erzählt, in ganz kleinen Szenen visuell, wie er so als Einzelgänger dargestellt wird. Ne? Er läuft an der Party vorbei, er sitzt schon an seinem Drumset und alle anderen kommen so paarweise rein, ne? Und du merkst so, okay, der zieht sich auch selber zurück. So, ja.
Mhm. Ja, zum Beispiel ist da dieser andere Schlagzeuger, der explizit sagt, Ryan hieß er, glaube ich, so, sagt so, ach, der Fletcher, der macht bloß einen auf dicke Hose. Also das ist doch gar nicht so schlimm, der zieht zurück. Aber gleichzeitig siehst du auch bei den anderen Musikern, die nach unten gucken, die sich runter machen lassen. Und dass die auch da sein wollen. Für mich hat der Film manchmal eher das Gefühl, dass jetzt der Fokus in dem Film ist auf Fletcher, aber dass er das mit 3-4 ausgewählten Musikern in seinem Studioband genauso macht, nur dass der Film das in Teil 2 erzählen würde. So ungefähr. Weißt du, was ich meine?
Halt bei jedem, glaube ich, wo er dieses Potenzial sieht. Ich glaube, er hat halt dieses Wissen, ich weiß, in dir steckt was ich rauskitzeln könnte, aber ich schlag es lieber aus dir raus.
Ja, genau.
Udo, du bist heute ganz kurz angebunden. Leider, du bist ja Festivalbesucher. Du bist ja auf einem Festival in Düsseldorf unterwegs.
Mhm, genau.
Und du hast dir gestern so ein paar Klassiker angeschaut, unter anderem auch Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Mhm. Vielleicht taucht der Titel ja demnächst noch einmal auf. Wir werden mal schauen. Ja, du wirst heute auch wieder dem Programm beiwohnen und du hast ein bisschen begrenzt Zeit. Deswegen würde ich dir jetzt mal ganz kurz die Bühne räumen, denn du hast ja auch noch so ein paar Topics so auf dem Tablett und fragen, was hast du denn noch, was du heute besprechen
willst? Ich würde eigentlich genau da anknüpfen, wo wir auch gerade thematisch waren, weil ich finde, das ist so wirklich der Kern des Ganzen. Also einmal diese Thematik mit Heiligtier, der Zweck, die Mittel und vor allem auch diese Beziehung zwischen den beiden. Ich finde, also die beschäftigt mich hier in diesem Film am meisten, die Dynamik zwischen den beiden. Denn also das, die haben ja eine Beziehung, die sie gemeinsam eingehen, freiwillig, irgendwie beide. Ich musste da schon an Sadomasochismus denken in irgendeiner Art und Weise, weil also der eine, der da wirklich durchpeitscht und der andere, der durchgepeitscht werden will. Und der eine zieht mal ein bisschen, der andere drückt mal ein bisschen und die Machtverhältnisse verschieben sich ab und zu, aber dennoch ist das Gefälle sehr, sehr klar, bis auf jetzt den Schluss, wo man sich fragt, sind die jetzt auf Augenhöhe, sind sie jetzt nicht auf Augenhöhe? Und das frage ich mich halt auch wirklich, wenn ich aus diesem Film rausgeworfen werde, was ist da jetzt gerade passiert? Weil also die Machtverhältnisse verschieben sich da nonverbal oder fast nonverbal innerhalb der letzten rund 10 Minuten. Und ich kann aber nicht genau spüren, wohin. Das bleibt mir überlassen. Ich kann da völlig drüber nachdenken und auch völlig frei mit mir meine Meinung bilden, weil der Film mich halt da offen rausschmeißt. Und frag mich das, inwiefern da jetzt eine Augenhöhe stattfindet oder hat sich da die Beziehung quasi aufgelöst? Ist da der Lehrer nicht mehr der Lehrer? Ist der Schüler jetzt nicht mehr der Schüler? Ist er jetzt gerade zum Meister geworden? Kriegt er seine Engagements? Und Und ich mag das Gefühl, dass ich das selbst für mich entscheiden kann und das selber für mich sehen kann. Ja, ne?
Für mich ist es mit dem letzten Schlag hat er ja gezeigt, was er kann. Er legt da die Performance seines Lebens hin und vorher wird ja gesagt, in diesem Saal sitzen die Leute, die euch groß machen können. Insofern ist es für mich diese Emanzipation des Ganzen. Ich brauche dich jetzt als Lehrer nicht mehr, weil jetzt habe ich das erreicht, wo ich hin will. Ich brauche keinen Lehrer mehr in dem Sinne, dass ich jetzt noch im Schüler-Lehrersystem sein muss, weil jetzt kann ich bei den Großen mitspielen. Also das war es für mich.
Ja, das spüre ich auch. Und die Frage ist dann aber, ist das für Fletcher ganz genauso? Also geht Fletcher da auch raus mit, er hat sein Lebensziel erreicht, er hat den einen Großen rausgebracht, was er immer wollte, oder ist das ein Milestone, wo der jetzt eine Kerbe in sein Bett macht und sich den nächsten sucht? Also wird es ihn immer weiter verfolgen? Ist eine Frage, die mich auch immer weiter verfolgt, weil ich nicht weiß, wie er da tickt. Weil eigentlich, so wie er es geschildert hat und so wie man ihn vorher erlebt hat, wie er da selber drüber spricht, müsste eigentlich jetzt sein Lebensziel erreicht sein. Und er kann sich jetzt zur Ruhe setzen und macht fluffige Barmusik in irgendwelchen lauschigen Eckbars und Eckkneipen. Aber ich habe da auch ein Gefühl von, das wird dem niemals reichen, das wird dem niemals genügen, bei dem ist das Glas niemals richtig voll, der wird weitermachen, der wird auf irgendeine Art und Weise weiter fortpreschen. Basti, wie siehst du das?
Ja, ein Indiz gibt's dazu ja, weil der sich selbst erhängte Trompeter, von dem er erzählt und die CD abspielt, scheint ja auch so jemand gewesen zu sein, der es eben halt geschafft hat. Und am Ende ist er aber eben halt zerbrochen. Also sozusagen der eine Teil von Giselles Biografie, dass er selber mit Depressionen zu kämpfen hatte, nur dass er eben halt einen Film gemacht hat und diese Figur sich halt umgebracht hat. Und daran merkt man dann halt doch schon so wie, okay, der hat das schon ein paar Mal gemacht und häufig hat sozusagen die Leute gefunden, aber die haben dann diese Ausbildung auch nicht verkraftet. Was ja dann auch für uns ja dann nochmal auch den Schluss auch nochmal nahelegen kann, es ist vielleicht nicht so die richtige Herangehensweise ist. Fred.
Ja, das kommt drauf an, wo du hin möchtest. Und Miles Teller Andrew heißt, sagt ja in der Dinner-Szene ganz genau, also möchte ich langweilig mit 90 reich sterben oder möchte ich mit was um die 30 halt sterben, aber groß sein, und der geht das genau ein. Er geht auch das Risiko ein, sich selbst zu erhängen oder was auch immer passiert oder vom Auto angefahren zu werden, weil er sonst zu spät kommt, weil er dafür lieber groß sein möchte. Und diesen Leistungswillen erzählt ja dieser Film halt aus, und damit fiebert man also einfach mit und erwischt sich ja dann bei, wie man sich am Ende freut, so jetzt hat er es ihm gezeigt. Und dann halt dieses Lächeln von Fletcher am Schluss, so ja, aber das wollte ich auch. Ja, Udo.
Ich glaube auch tatsächlich, dass es in vielen, sagen wir mal, Spitzen, egal in welchem Bereich, dass es da so läuft und dass auch aktiv diese Dinge ausgesucht werden. Also mit Spitzen meine ich die Spitzensportler, sei es Ballett, sei es was ganz anderes. Beim Fußball ist es garantiert auch so, aber auch in musikalischen Bereichen, auch in schauspielerischen Bereichen, auch im Schach, wenn man so will, glaube ich, dass es da immer diese ikonischen Lehrenden gibt, die halt auch so ein hartes Regime fahren und wo manche Menschen sich freiwillig dann in diese Abhängigkeit begeben. Und so ist es hier ja am Ende auch. Also ich glaube, das ist durchaus ein System, was es oft gibt und was oft auch funktionieren kann, aber was es noch lange nicht zu einem guten System macht, zumindest nicht in meinen Augen. Also ich ganz persönlich aus meiner Vita kann nur sagen, das würde ich keinen verdammten Tag mitmachen. Ich wäre wahrscheinlich in der allerersten Situation einfach aufgestanden und gegangen und hätte auch kein Wort mehr mit diesen Menschen gewechselt und hätte einfach was anderes getan. Aber ich ticke als Mensch auch nicht so, dass ich in einer Sache besonders gut werden will, sondern ich bin eher der Typ Allrounder, der alles Mögliche ausprobiert, der immer wieder eine neue fixe Idee hat und der hinterher rennt und das teilweise auch sehr extrem tut, aber dann kommt plötzlich die nächste und dann schwenkt mein Fokus um und ich mache wieder was anderes und ich kann mich da persönlich ganz schwer reinversetzen, wie das ist, ein Mensch zu sein, der den Fokus auf so einer Sache so krass drauf hat, also wirklich ein klares Ziel im Leben hat und das verfolgt, egal was links und rechts passiert, dem alles andere einfach vollkommen egal ist. Das ist ein Gefühl, wo ich nicht drankomme, aber wo ich unglaublich begeistert bin, dass der Film mir davon wahnsinnig viel vermitteln kann, dass ich das spürbar bekomme, obwohl ich völlig anders bin. Ja, Fred?
Das leere Schülerverhältnis ist halt einfach anfällig dafür. Und wenn das dann so zugespitzt ist, wie in dem Fall, dass der Schüler unbedingt was ganz Bestimmtes möchte und du hast nur eine geringe Auswahl wiederum an Lehrern oder Mentoren, die das überhaupt liefern können. Also der Fletcher sitzt ja da an der Schaltstelle im besten Konservatorium der Welt quasi, wo er eben das vermitteln kann. Da ist in dem Umfeld bist du darauf angewiesen, dass der Lehrer ein netter Pädagoge ist und dass die Situation verleitend förmlich zum Machtmissbrauch, sage ich. Also ich würde sagen, ich kann nichts direkt benennen, aber ich habe gefühlt schon sehr oft von genau solchen toxischen Verhältnissen im Leistungssport gehört. Und ich denke da gerade, ich weiß aber nicht, ob ich falsch bin, an Kevin Spacey war das nicht auch so, dass der als Theaterintendant, dass ich da das Machtverhältnis da auch ausgenutzt hat. Also gerade im Film hast Weinstein und so weiter, gibt's ist ja ein ähnliches Verhältnis. Quasi die einen wollen unbedingt an eine bestimmte Stelle und die Schaltstelle nutzt das halt aus. Das ist ein ganz gefährlicher Nährboden für sehr ungünstige Beziehungen.
Was ich da einen spannenden Unterschied aber finde, ist, dass jetzt Weinstein und Konsorten nutzen die Leute nicht aus, um sie trotzdem größer zu machen, sondern einfach um sich selber.
Ja, das ist, da geht's. Sie nutzen es einfach nur für sich aus, für ihr.
Sie nutzen es einfach nur für sich aus und nutzen Menschen an sich aus. Und Fletcher, der ist ja gerade so interessant, weil er trotzdem was aus den Leuten halt rausdrücken will. Ne? Er freut sich ja auch, wenn es erreicht worden ist, was er wollte. Ne?
Da hatte Udo was Spannendes gesagt. Das ist mit diesen Model-Eltern. Und das ist was ich gefühlt, glaube ich, im Sport eher schon öfter gehört habe. Es gibt es in der Musik aber garantiert auch. Dieses, mein Kind ist prädestinierter Fußballer, Judoka, Reiter, was auch immer. Und ich pushe das dahin und steigere aber also mein Selbstbild selbst darüber, dass ich jemand anders hochbringe. Und da ist die Frage, ob es altruistisch ist, was Fletcher da macht, ob der das wirklich macht, um jemand rauszubringen oder weil es seine einzige Möglichkeit ist, selbst groß zu werden als Mentor, weil es selbst als Musiker nicht geschafft hat. Mhm. Also
ich könnte mir vorstellen, dass er denkt, er wäre altruistisch und dass aber hinten in der Psyche ganz klar das Ego oder der Antreiber ist. Ja,
er verfolgt schon einen Zweck und ist sehr davon überzeugt, dass er da etwas Gutes tut, dass er etwas Gutes nicht nur für den entsprechenden Musiker tut, sondern auch für die Menschheit tut, weil es den nächsten Großen da draußen eben braucht und weil es sonst diese Highlights nicht mehr gibt. Er spricht ja auch davon, dass der Jazz nicht mehr der Jazz ist, wie er früher mal war. Und also ich spüre da schon, dass er eigentlich irgendwo in seinem Kern in Anführungsstrichen gute Motive verfolgt, aber für mich heiligt der Zweck da ganz klar nicht die Mittel. Ja. Also das, um die Frage schon mal von meiner Seite zu beantworten, da habe ich Schwierigkeiten mit. Da habe ich Schwierigkeiten, wenn ich das so sehe und habe auch Schwierigkeiten nachzuverfolgen, wie man sich dann in so eine Abhängigkeit oder warum man sich dann in so eine Abhängigkeit begibt. Ich kann das vom Kopf her verstehen, aber ich kann das nicht vom Bauch her verstehen. Bassi.
Ich habe ja das Gefühl, und das ist so mein einziger Kritikpunkt, ist halt auch wirklich, dass Jazz hier als dieses elitäre Special-Ding halt hier gezeichnet wird. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich zumindest sagen, ja, Jazz ist sehr elitär.
Ja.
Und Jazz grenzt sich von anderen aber extrem ab. Ich saß bei einer Mitfahrgelegenheit irgendwann mal in meinem Leben im Auto. Der Fahrer und der Beifahrer waren beides Jazz-Drummer. Die haben sich die ganze Zeit unterhalten über Skills und wie toll das ist. Und haben über Bands abgehatet und ganz besonders über Metal. Und irgendwann kam dann die Frage, hey, was machst du eigentlich? Und ich habe gesagt, ich bin ein Metal-Drummer und ich organisiere ein Schlagzeug, ein Drum-Festival. Und es ist sehr spannend, euch zuzuhören, den Meistern sozusagen. Es war wirklich technische Ruhe, weil sie sich erstmal sammeln mussten, weil sie wussten, was sie gesagt hatten. Und ich war auch mal in einer Open Jam, war ich auch selber mal mit drin. Es war zwar nur Blues, also Blues, auch Jazz-Blues. Und da habe ich auch mal ganz kurz gespielt und da kam jemand danach auch wirklich zu mir und hat gesagt, ich hätte keine Ahnung und soll bitte nie wieder auf die Bühne gehen.
Wow.
Und es war natürlich selbstverständlich, war es ein Schlagzeuger. Dem Trompeter hat es gefallen, weil ich im richtigen Moment leise geworden bin, damit er sein Solo spielen konnte. Aber das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich kenne tatsächlich einen sehr harten Musiklehrer, der vielleicht nicht so hart ist wie hier der Simmons, also der Fletcher. Aber da merkst du halt schon so, also entweder du hast es drauf und das sagen die dir halt auch die ganze Zeit oder eben halt auch nicht und dann geh bitte auch. Also es ist schon sehr elitär und der Film treibt das hier ein bisschen sehr, sehr, sehr auf die Spitze. Ich wollte aber was anderes sagen, ich habe nämlich eine ganz andere Erfahrung gemacht, einfach mal zur Ehrenrettung des Jazz. Ich durfte nämlich 2019 meinen allerersten Imagefilm, den ich gedreht habe, beim Jugendjazz-Orchester in Sachsen-Anhalt drehen und wir waren 3 Tage im Kloster Michaelstein und wir haben gesehen, wie ganz viele Dozenten, Professoren und Doktoren mit ganz vielen fantastischen jungen Musikern zusammengearbeitet haben. Eine Woche lang haben die gearbeitet, um dann Stücke zu performen. Und wir haben halt gesehen, wie diese Dynamik dort entsteht, wie die Leute mit ihren Mentoren dort arbeiten. Und das wichtigste Instrument, was die Lehrer dort an den Tag gelegt haben, war Vertrauen. Das ist wirklich das, weil das Handwerk, das solltest du zum Teil wirklich gut drauf haben, aber dort kriegst du auch nochmal den Feinschliff und dann hast du halt auch ganz viele Ohren. Was viele vergessen und was hier in dem Film auch ausgeblendet wird, ist ja, dass die anderen Leute hier gar keine Rolle spielen, aber normalerweise sind ja die restlichen Mitmusiker, sie auch die, die dir auch dein Feedback auch geben, musikalisch, verbal, mit allem drum und dran. Das passiert in dem Film ja halt auch gar nicht. Und das ist auch so ein ganz eigenartiger Weg, den der Film da halt auch einschlägt, weil das ist ja per se ja auch wiederum nicht Jazz. Also das ist so mein Konfliktpotenzial, was ich mit dem Film habe. Innerhalb der Filmlogik funktioniert das wunderbar. Mhm. Aber schaue ich da von draußen drauf, sehe ich da halt wirklich echt Schwierigkeiten. Und da sage ich wirklich so, da hat Damon Chazelle ganz klar gemacht, für die Dramaturgie, das wirklich auch so verengt und auch so überspitzt dargestellt, damit es funktionieren kann. Ja.
Ich habe da im Theater ganz oft zum Glück erlebt, dass das Jazz auch ein sehr, sehr großes Miteinander ist. Also auch viel erlebt, dass diverse Musiker, die ich aus verschiedenen Formationen kannte, dann auch im Publikum saßen, wenn eine andere Band gespielt hat und dass es da einen unglaublich regen Austausch untereinander gab und auch mal der eine bei dem anderen mit auf die Bühne gesprungen ist. Und also da habe ich ein sehr familiäres Umfeld kennengelernt, was das angeht. Das ist natürlich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise elitär und eine klare Nische. Das spürt man auch, dass die Leute da schon ab einem gewissen Niveau erst in diese Kreise reinkommen, dass man sonst keine Chance hat, also da als Jungmusiker mal eben den Stiefel reinzukriegen. Aber dennoch, was da dann untereinander stattfindet, ist zum Glück nicht nur ein Hauen und Stechen. Und das finde ich sehr beruhigend, dass das so ist, weil alles andere wäre sehr schade, wenn es da einfach nur diese elitäre Spitze gäbe. Ja, Fred?
Ich glaube, wenn man sich Snarky Puppy Videos anschaut, weiß nicht, ob ihr das kennt, eine relativ aktuelle Jazz-Kommune, könnte man fast sagen. Es ist ja eine riesengroße Big Band, die sich aber über einen Bassisten sammelt. Und wenn man den zuschaut und sofort sieht, dass die am obersten Ende der Möglichkeit des musikalischen Niveaus spielen, sieht und gleichzeitig sieht, was für einen Spaß die haben und wie sehr die sich mögen, dann hat man eigentlich schon den Gegenbeweis, dass das auf jeden Fall nicht der einzige Weg ist, wie im Whiplash gezeigt wird, Jazz zu machen. Deswegen, an die es nicht kennen, schaut euch einfach Snarky Pup Videos an, die machen Kopfhörerkonzerte ja. Und sitzen in einem Studio, alles verkabelt, spielen, haben alle Kopfhörer auf, Zuschauer haben Kopfhörer auf und man kann den einfach beim Live-Spielen zuschauen, beim Improvisieren und es ist eine wahre Freude.
Ja.
Ja,
dreimal verpasst.
Für mich als die jetzt am wenigsten mit Jazz an sich zu tun hat, muss ich auch nochmal sagen, ich habe diesen Film nicht so wahrgenommen, dass er Jazz basht. Mhm. So. Ne, also ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen und alle Jazzspieler sind jetzt genauso und niemand unterstützt sich und alle wollen immer nur die Größten sein und sind in ihrer kleinen Kapsel. Mhm. Überhaupt nicht. Und Impro für mich ist so ein bisschen das Jazz des Theaters vielleicht, weil wir ja halt improvisieren und wir leben genau dieses Leben auch, nämlich du musst deinem Gegenüber zuhören, du musst auf ihn reagieren können und wir sagen immer, lass deinen Partner gut aussehen, also wir beide bringen die Szene weiter, also ganz, ganz viel Community ist da, ganz viel Spaß natürlich auch. Und deswegen fühle ich mich natürlich dieser Art der Erschaffung einer Kunst sehr viel mehr verbunden als jetzt irgendjemand, der da steht und mir sagt, was ich tun soll. Und wenn ich das nicht tue, dann schmeißt er einen Stuhl nach mir. Also da würde ich auch sagen, ja, okay, tschüss.
Hier vielleicht mal noch eine steile These. Wenn ich mich so sehr an so einen starken Mentor binde, der so hart ist und mich von ihm abhängig mache, dann muss ich am Ende auch ständig Noten lesen und kann nicht mehr frei sein.
Ihr Lieben, ich verabschiede mich und ich verabschiede mich mit weinendem Herzen, weil es ist sehr schön hier in der Runde. Anne, es war mir eine riesengroße Freude, dich hier podcasttechnisch kennenzulernen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Ebenso.
Und ich hoffe, ihr werdet das hier in einem ordentlichen Tempo weiter durchpeitschen. Weil sonst schmeiße ich mit Mikrofon. Nein. Ganz viel Spaß euch noch da draußen und ich werde noch ein kleines Fazit hinterher schieben, einfach um da auch noch ein paar Worte abschließend zum ganzen Film zu verlieren. Aber an dieser Stelle, liebe Hörer, adios, liebe Mit-Podcaster und Innen, adios, gehabt euch wohl.
Bye bye, viel Spaß.
Alles klar.
Hier.
Ciao.
Tschüss.
Okidok. Möchte eigentlich jemand auf die steile These von mir da nochmal ein?
Deine These war, wenn man sich zu sehr an seinen
Mentor kettet, dann ist man ja nicht mehr frei, sondern man hat immer diesen Rückbezug so, was würde er machen? Was denkt er jetzt? Was ist, ist sozusagen sein Timing?
Würde ich einhaken wollen. Ja.
Okay, dann hakt er mal ein.
Steile These. Was ich aber am Ende tatsächlich nicht sehe, weil wenn Andrew wieder zurück auf die Bühne kommt, ist er komplett selbstbewusst und für mich frei von dem, vielleicht nicht von der Meinung von Terrence, aber von seiner Obrigkeit, weil er sagt ja auch so, ja, sagt er ja, fuck you oder keine Ahnung, was er sagt.
I cue you.
Ja, genau, I will cue you und dann, aber der Terrence blitzt ihn ja auch so an und
der
dann
Fletcher.
Siehst du nur, wie sein genau, Fletcher guckt Andrew an und sagt so, was zum Teufel tust du hier? Und Andrew ist komplett selbstbewusst und sagt nur so ganz leise, also sieht aus wie ein Fuck you, was er so mit seinem Mund macht, leise, du hörst es nicht. Mhm. So. Und ist voll in seinem Element. Und ich habe schon da dieses Gefühl, was ihr auch vorhin ansprach, dass es da diese Emanzipation gibt. Ich bin jetzt frei von dir. Ich zeig dir trotzdem immer noch hier, schau mal, was ich kann. Aber also er ist in dem Moment nicht so abhängig wie davor, finde ich.
Es ist natürlich auch, also da muss man sagen, ist ja auch eine Charakterfrage, wie stark ist dein eigener Charakter ausgeprägt und wie ist auch dein eigener Ehrgeiz? Und der scheint ja auch einen sehr großen Ehrgeiz zu haben, was sich ja auch in seiner kompletten Charakterisierung, seiner Rolle ja auch darstellt. Er macht mit seiner Freundin Schluss, er hat eigentlich gar keine Freunde, er beschäftigt sich mit nichts anderem außer Jazz und für ihn scheint es auch nichts Wichtigeres zu geben. Und er übt auch sehr viel, also dieses komplette isolierte, nur ich und die Musik. Das zeichnet ja schon ein ganz anderes Bild, weil die anderen scheinen da ja gar nicht so drauf zu sein. Andere haben schon Kinder und Familien und das sind ja ganz andere Lebensläufe, die hier gezeigt werden.
Ja, na, und du hast, während die beiden ja fast Zwillinge sind, Andrew und Fletcher oder Papa Sohn quasi vom Verhältnis, hast du ja diesen anderen Drummer, was du dann vielleicht auch meintest, der gar nicht ohne Noten gar nicht klarkommt, wo du die anderen Musiker hast, die eben zertreten werden und in der Schule so nach dem Motto, wenn ich halt den einen Guten rausbringen muss, dann bleiben halt die meisten auf der Strecke und gehen dann halt als Rock- oder Metal-Schlagzeuger in die großen Arenen und die guten Jazzmusiker, die dürfen dann halt in kleinen Clubs vor ausgewählten Publikum zum Besten der Besten werden.
Ich würde ganz gerne mal zum Elefanten im Porzellanladen einfach mal rüberspringen. Und zwar geht es mir hier um die beiden Darsteller und das Schauspiel als solches. Weil die müssen ja nicht nur Schauspieler und den Text rüberbringen, sondern die müssen im besten Fall auch noch ihre Instrumente so spielen, dass wir das auch glauben, dass wir denn das abnehmen. Und da geht meine erste Frage wirklich gleich an dich, Anne. Du bist am Theater und du spielst auch. Und du weißt ja auch, was es bedeutet, sich in Rollen reinzusetzen. Du machst zwar mehr Impro-Theater, aber ich denke, du wirst ja auch mal richtig feste Stücke irgendwann mal gespielt haben.
Habe ich ja.
Genau. Und da weißt du ja auch, was es für eine Arbeit, sich erstmal da reinzudenken in diesen Charakter. Vielleicht eine Backstory anzulegen, dass du den eben halt auch durch verschiedene Filter auch spielen kannst. Und mich würden einfach mal deine Beobachtung interessieren. Wie hast du das Schauspiel von gerade den beiden Darstellern, wie hast du das beobachtet? Also wie war das für dich? Wie hat es auf dich gewirkt?
Was mir bei Andrew, also Miles Teller, aufgefallen ist, ist, dass er ganz viel transportiert durch seine Mimik, vor allem durch sein Lächeln. Er hat ganz viele unterschiedliche Arten in diesem Film zu lächeln. Ja. Du hast das stolze Lächeln, du hast das, also auf sich selber stolz sein, ne? Du hast dieses, ich bin jetzt hier der Bessere, ne? Also so ein überhebliches Lächeln. Du hast ein Lächeln, wo es ihn freut, dass er von Fletcher überhaupt angesprochen wird, ne? Was dann sofort wieder verschwindet, als der Neue reingerufen wird, ne? Also was bei diesem Kerl in seiner Mimik abgeht, ist wunderschön nuanciert, ne? Und sehr spannend da auch, dass Damien Chazelle, er wurde gefragt, was war die schwierigste Szene für dich, Regie zu führen in diesem Film? Und er meinte, das waren nicht die großen Big Band-Szenen oder so, das waren wie Action, eigentlich in einem Actionfilm, die Action-Pieces, die waren sehr genau durchchoreografiert. Es war die Szene, Andrew auf dem Bett nach seiner ersten Niederlage und sein Vater ruft an, die im jetzigen Film sehr kurz ist, weil du siehst, der Vater ruft an und er nimmt nicht ab und es kommt eine Trainingsmontage. Die war sehr, sehr viel länger im eigentlichen Skript. Er ist rangegangen, er hat noch geredet mit seinem Vater, bla bla bla. Und er hat im Schnitt gemerkt, Miles Teller hat das aber in seinem Blick alles schon transportiert, was über drei Seiten irgendwie geschrieben wurde. So, und das rauszufinden, erst im Schnitt, wie viel nehmen wir weg, wie viel nehmen wir weg, das war sehr, wohl sehr kompliziert für ihn. Gleiches gilt auch am Ende, wenn er die Bühne verlässt und wieder raufgeht. Die Szene war auch sehr viel länger, da redet er mit seinem Vater, es kommt sogar noch ein Security Guard dazu. Alles weggeschnitten, weil er sagt, Miles konnte das darstellen. All das, was ich sagen wollte, war in seinem Blick. Und fertig. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Wie gesagt, dann meinte ich ja, als er so hart an seinem Schlagzeug da übt, da bin ich so ein bisschen rausgefallen, dachte ich so, nee, ich glaube, so spielt niemand Schlagzeug. So, also nicht, um sich dann so anzustrengen, so, ich will jetzt schnell spielen, so, dann, wenn du da so verkrampfst, ich glaube, das funktioniert nicht. Genau, aber er ist ja selber, er spielt seit Schlagzeug, seitdem er 15 ist, hat sich das selber beigebracht. Insofern finde ich das eine wahnsinnige Leistung. Und dass sie überhaupt jemanden gefunden haben, der Schlagzeug spielen kann und gut schauspielert. Ich glaube, diese Schnittmenge ist sehr klein in Hollywood. So. Und zu J.K. Simmons, also meine Güte, dieser Mensch muss nur dastehen. Also das sprach ich ja am Anfang schon an. Dieser Status, der ihm gegeben wird von allen anderen in diesem Film, das ist die wahre Gruppenleistung hier. Ne? Genau, er betritt den Raum und alle werden klein. Alle gucken weg. Alle wollen sich verstecken. Das gibt diesem Charakter so viel. Wir arbeiten genau mit diesen Mitteln viel im Impro. Wenn jemand auftritt, muss der andere auf der Bühne ihm den Status geben. So, wenn ich mich klein mache, verstehen alle, okay, ich verstehe die Dynamik, ich verstehe die Fallhöhe, ich verstehe die Beziehung zwischen den beiden. Und das wird hier grandios gemacht in jeder Szene, die J.K. Simmons hat. Und seine Stimme, ich finde, er hat eine großartige Aussprache, so. Are you a rusher or are you a dragger? So, wie heißt der überhaupt? Terence Fletcher, das klingt schon wie so ein Terrier, der dich zerfleischt. So, das auf den Punkt gespielt von den beiden, meiner Meinung nach.
Ich pflichte in allem bei, ich hätte es nicht so schön detailliert auf aufreihen können. Es ist eine wahre Freude, den beiden zuzuschauen. Die Chemie ist so gut, also die bringen das beide so gut rüber und alles das, was du schön analysiert hast, ist genauso. Und ja, das macht den Film so richtig großartig, dass das noch, also der Film mit schlechteren Schauspielern hätte das alles nicht gewirkt, egal wie gut geschnitten, inszeniert. Dass genau die Schauspieler genauso spielen, macht das aus, dass die gute Story auch so gut rüberkommt.
Also kann man wirklich sagen, mit dem Casting steht und fällt ja eigentlich schon mal so ein Film. Man kann so in Einzeldisziplin kann man schon ein bisschen verreißen. Viele sagen immer so, ja, das Szenenbild ist super wichtig. Wenn wir uns den einen oder anderen Lars von Trier Film anschauen, dann reicht auch nur eine Theaterbühne, wo wir drauf malen, wo halt was ist, ne? Ja. Und etwas, was Doc will, ne? Und den Rest müssen aber die Schauspieler dann eben halt auch bringen. Und die machen das eben halt. Die füllen das hier auch mit Leben. Und da sind wir vielleicht auch bei einem wichtigen Punkt, vielleicht auch für uns im Podcast, aber jetzt vielleicht gar nicht so sehr fürs Gespräch, nämlich das Visuelle. Der Film erfährt ja dann doch in den Kritiken so wirklich so einen gemischte Rückmeldung, was die Visualität des Films betrifft, da der Film sozusagen unter dem ist, was zu dem Jazelle ja eigentlich fähig ist, rein visuell. Und ich verstehe das nicht ganz, denn der Film ist in dem, was er sagen will, sehr direkt, sehr klar und überhaupt nicht großartig verspielt, außer natürlich in den klaren Montageszenen, da darf er das ja halt auch, aber ansonsten hat er eine ganz klare Bildsprache, du hast schon gesagt, sehr viel Practical Light, es ist insgesamt sehr charmant geleuchtet. Und ich finde das auch spannend, die haben auch gute Technik verwendet, das war ein cooles Team, super eingespielt, du siehst, dass die Einstellungen alle funktionieren und man sieht auch nicht, dass die sogar mit einer Canon 7D, also einer Consumer-Fotokamera, da einige Szenen gedreht haben. Auch das siehst du nicht und das finde ich, ich finde das sehr bemerkenswert, dass der Film so komplett rund ist in seiner kurzen Drehzeit. Das sagt mir eigentlich nur, das Skript ist super und alles wurde darum aufgebaut. Und wie habt ihr es wahrgenommen mit der Visualität des Films?
Ich fand ihn einfach super schön und da es um die Story und um die Schauspieler ging, hätte, glaube ich, alles, was an Mehrspielereien gewesen wäre, nicht gepasst. Ich habe dich ja damals ins Edelweiß geschleppt, Basti, zur Jazz-Jam-Session und das war für mich unter anderem deswegen die beste Jazz-Session, die ich hier immer besucht habe, weil das in einem dunklen, 1,50 Meter gefühlt hohen quadratischen Raum war mit Holzvertäfelung. Da drin wurde geraucht und es gab eigentlich keine Möglichkeit, weiter als 10 Meter von den Musikern weg zu sein, dadurch, dass der so quadratisch ist. Und man hat das, es ist quasi ein ähnliches Feeling mit dem Film. Dieses dunkle, düstere passt für mich so gut zum Jazz, zu dem, was ja, das in mehr, in anders, in verspielter, in andere Farben, was auch immer, kann ich mir gar nicht vorstellen bei dem Film, dass da irgendwas hätte anders sein müssen. Und die Kamera ist krass funktional, finde ich. Also die mit den Schnitten, ich glaube, der Schnitt hat ja auch einen Oscar bekommen, ist ja auch sehr gut zur Musik draufgeschnitten und dann diese vielen die vielen Schnitte da rein bei den Action-Szenen quasi, bei den Musikszenen, das ich kann immer, wenn ich versuche, auf die Ästhetik bewusst zu achten, dachte ich ja, genau so und nicht anders. Ja, Anne.
Bin ich total bei euch. Also der Film macht genau das, was er soll, an den Stellen, wo er es soll. Also er macht nicht zu viel und er macht aber auch nicht zu wenig. Ich finde, er sieht nicht billig aus oder so.
Nee, auf keinen Fall.
Sondern er ist ein hochwertiges Produkt für 3,3 Millionen Dollar.
Ja. Also, hallo, dafür gehe ich gleich Döner essen. Also. So.
Na, genau, also ich finde, er ist genau so gut, wie er ist. Ich hätte da nicht mehr Farbe oder mehr Schnitte in den Dialogszenen gebraucht oder irgendwelche crazy Kameraeinstellungen oder größere Kostüme oder was auch immer.
Ja.
Das ist eine kleine, intime Beziehungsgeschichte und genauso wird sie inszeniert.
Da muss man natürlich auch sagen, die Locations, wo gedreht wurde, die sind natürlich auch sehr dankbar. Also gerade in einem Konservatorium mit diesen verzierten Wänden, das sieht ja schon mal toll aus. Der Beleuchtungsstil ist natürlich halt auch dem auch geschuldet, dass du teilweise auch nur begrenzt Platz hattest, also klassisches Top-Shot-Lighting und vielleicht ein Licht sozusagen als Führungslicht. Die Practical Light sozusagen so hingesetzt, dass du das Gefühl hast, dass du ein bisschen Raum und Tiefe hast, aber du merkst halt so, das ist wirklich so ein wiederkehrendes Prinzip, was aber funktioniert. Da muss man dazu sagen, geschicktes Color Grading. Ich habe da mal ein bisschen drauf geachtet, das hat so einen ganz zarten Grünstich. Also da geht sozusagen das Gelb so ein bisschen mehr so ins Grünliche rein, so was gelb-grünisch Schimmerndes. Zumindest was auf meiner DVD. Schaue ich mir allerdings die Screen Grabs an. Anderswo ist das auch so ein Look, den man hier rausgearbeitet hat, um das ein bisschen hervorzubringen. Finde ich ganz spannend, interessant. Ich glaube, den anderen Film ist es da nicht mehr so ein einheitlicher Look. Da ist, glaube ich, etwas farbenfroher. Ich habe weder Babylon noch La La Land nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
Ich habe La La Land gesehen. Babylon ist ja jetzt ganz frisch im Kino. Also von dem wurde mir bisher nur berichtet, dass er ein einziger Exzess ist in den ersten zwei Dritteln. Moulin Rouge auf Speed.
Babylon werde ich nächste Woche sehr wahrscheinlich anschauen. Aber auch genau wegen Whiplash und weil der jetzt dadurch erst bei mir erschienen ist als Regisseur. Ich hatte, bevor ich Whiplash gesehen habe, hatte ich La La Land mal angefangen, weil ich wusste, dass der gut sein sollte, aber das hat dann nicht zur Stimmung gepasst, sage ich mal. Und haben den Film dann abgebrochen gehabt. Den würde ich mir jetzt, nachdem ich dann Whiplash jetzt gesehen habe und wahrscheinlich auch Babylon, würde ich mir La La Land auch nochmal antun. Auch wenn es ist ja schon ein Musical, nehme ich mal, soweit ich weiß, und es ist nicht ganz so mein, nicht ganz so mein Ding. Und bei La La Land ist das Musical-Sein schon ganz schön im Vordergrund, soweit ich das im Gefühl habe. Wegen Chazelle bin ich jetzt gespannt auf die Filme, wegen Whiplash. Aber ich kenne beide auch nicht.
Das klingt fast schon so wie Richtung Fazit. Ich habe noch einen letzten Punkt hier auf der Liste, nämlich ist das nämlich Musik.
Also ich weiß, Justin Hurwitz hat die Musik gemacht. Die einzigen zwei Originalsongs sind tatsächlich Whiplash und Caravan. Alles andere hat er geschrieben. Also auch das kleine Ding, wo sie im Café sitzen und er erzählt irgendwas von, ach, das ist hier der und der von 1938. Nee, das ist Justin Hurwitz.
Ja, genau.
Und dass ich sonst finde, dass ich hab den Film geguckt und habe dann überlegt, gab's überhaupt Score gerade? Abseits von diesem Band-Sing? Und dann sind mir so ein, zwei Szenen, es gab dieses kleine Klavierthema. So, aber ich finde dadurch, dass der so zentriert ist auf die Musik, so kriegst du den Rest vom Score, diese ein, zwei Sachen, kriegst du gar nicht so groß mit.
Wenn Musik im Hintergrund läuft, hat man das Gefühl, es ist die Musik, die auch selber mit der Studioband gespielt haben. Das ist sehr homogen und einen richtigen Score habe ich auch nicht gehört.
Es fühlt sich an, wie es könnten Jazz-Standards irgendwo sein, irgendwelche Klassiker, von denen ich nie gehört habe. Was ja im Jazz ja sehr einfach ist, irgendwas nicht gehört zu haben, denn da wurden ja wirklich über Jahrzehnte Tausende, Abertausende Tonträger veröffentlicht. Unten in die Shownotes haue ich euch mal so eine kleine Playlist rein, wo wir euch ein paar Sachen empfehlen. Und ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, habt ihr noch was? Nö. Dann würde ich sagen, lasst uns in Richtung Fazit einfach mal schlendern.
So, off the record, ein kleines Fazit meinerseits zu Whiplash. Da muss ich meine Gedanken erstmal ein kleines bisschen sammeln, denn das ist gar nicht so einfach. Ich muss sagen, der Film hat mich berauscht und das hat er von Anfang bis Ende. Der hat mich abgeholt von der ersten Sekunde an und nicht mehr losgelassen bis zum letzten Takt und auch noch während am Ende der Abspann durchläuft. Und es ist ein Film, der mich wahnsinnig beschäftigt, seit ich den gesehen habe. Ich habe ihn zum allerersten Mal gesehen und jetzt noch ein zweites Mal hinterhergeschoben in Originalsprache, in Originalton. und bin wirklich begeistert, denn der hat so viel da drin. Und vor allem schafft er das, was gar nicht so viele Filme schaffen, denn er schafft es, mein Gefühl anzusprechen. Der schafft es, dass ich da wirklich mitgenommen werde und auch an Gefühle drankomme, die sonst ein bisschen außerhalb meiner Zone liegen und außerhalb von meinem Charakter liegen. Ich kriege da etwas fühlbar gemacht und spürbar gemacht, was ich sonst in meinem Leben so nicht drin habe. Und das rechne ich dem Film sehr hoch an. Ich finde, der fühlt sich wahnsinnig real an, um das mal so blöd zu sagen. Ja, authentisch ist hier wahrscheinlich das bessere Wort. Da haben wir ja auch ein paar Worte zu verloren. Man spürt einfach, dass Chazelle hier ein Stück aus seinem Leben verarbeitet. Und das mag ich grundsätzlich einfach unglaublich gerne. Und das macht Chazelle hier auch wirklich toll. Mit tollen Mitteln und unglaublich krassem Fokus, mit einem ganz klaren Kern, der verfolgt und nicht losgelassen wird. Da ist kein übermäßiges Fett dran an irgendeiner Seite, sondern der ist genau auf dem Punkt. Der verfolgt exakt das Tempo, das er braucht, um die Spannung zu halten und immer weiter an der Spannungsschraube zu drehen bis zum Schluss. Und das hat er bei mir geschafft. Das hat super funktioniert und das ist auch ein Film, über den ich noch eine sehr lange Weile nachdenke und der sich auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen erspielt hat. Die Leistung der Hauptdarsteller ist ganz großes darstellerisches Kino. Während hingegen regieseitig und was auch so die Kamera und Ton und etc. angeht, Schnitt und so weiter, das ist auf ganz hohem Niveau, handwerklich ganz hohes Niveau. Da würde ich jetzt nicht mal behaupten, da ist der Film komplett outstanding, aber auch da ist wieder alles so eingesetzt, dass die Kernaussage ankommt, dass der Kern transportiert wird. Und das finde ich hier super umgesetzt von Anfang bis Ende. Und es ist ganz unfassbar, in welch kurzer Zeit sie geschafft haben, das hier auf die Beine zu stellen. Also Hut ab an alle Beteiligten dieses Filmes. Und ich bin Fan, ich bin begeistert und ich finde Whiplash einfach großartig.
Ich hatte ihn ja ausgewählt, weil ich darüber nachgedacht habe, okay, welcher Film hat mich so in den letzten 10 Jahren mitgerissen, kam auf diesen Film und hatte wirklich mich gefragt, kann er das nochmal mit mir machen? Ich hatte ihn tatsächlich noch relativ gut im Kopf und habe tatsächlich so gewartet auf diese Autounfallszene. Und habe auch wieder gemerkt, ich bin diesmal nicht aufgesprungen von der Couch, aber ich hatte trotzdem meine Fäuste geballt und dachte so, Alter. Hatte also trotzdem diesen Druck und diese Spannung, konnte er wieder in mir aufbauen. Und dieses Mitfiebern und dieser Triumphmoment am Ende, der dann abgeschwächt wird durch diese ganze große Frage, aber kann ich mich überhaupt freuen, hat er alles wieder in mir hervorgerufen. Ich glaube, beim ersten Mal flasht der Film noch mal mehr. Also, dass du einfach da sitzt und komplett erdrückt bist von dem, was gerade passiert ist. Aber auch in der zweiten Sichtung funktioniert der unglaublich gut. Ich möchte noch mal darauf eingehen, dass ich auch diesen Titel unglaublich gut gewählt finde. Mhm. Also, es ist nicht nur Whiplash als dieser Jazz-Standard, sondern Whiplash heißt gleichzeitig Peitschenhieb und Schleudertrauma. Mhm. Also ich finde, es gibt auch keinen besseren Titel.
Autounfall ist alles drin aus dem Film, genau.
Deswegen finde ich hier von vorne bis hinten ist das großartig durchinszeniert. Es hat genauso viel Fleisch, wie es haben muss. Es ist nirgendwo ein Stück zu viel. Und für mich persönlich tatsächlich ein 10 von 10.
Kann ich sehr nachvollziehen, sehr nachvollziehen. Fred.
Mich hat der Film beim ersten Mal schauen auch komplett zur Seite gedrückt, weggedrückt, erdrückt, erschlagen und ich mochte den gleich sehr und hatte sofort eine Liste von Leuten im Kopf, denen ich diesen Film gern zeigen möchte. Hat leider bis jetzt nicht geklappt. Hätte ich jetzt auch gern für den Podcast so Vorbereitung gemacht. Ich habe den jetzt dafür zum zweiten, also ist erst ein halbes Jahr her, dass ich den Film entdeckt habe. Und habe den jetzt wieder geschaut und war vielleicht auch nicht zu 100% genauso geflasht, aber ganz, ganz nah dran. Es ist einfach ein unglaublich guter Film, der die Grundidee, die Story ist gut, die Umsetzung ist super. Das ist gut, dass es auf das Wesentliche reduziert ist und das aber in fast Perfektion rauskitzelt. Das ist so meisterhaft mit den Mitteln, die man mit Schauspiel, mit Film hat und mit der Visualität, mit der Musik, dass es das ja so krass gut umsetzt und dann, wie wir auch gesagt haben, im Schnitt dann auch noch so gut zusammengeschliffen wurde, dass die Wirkung ist einfach phänomenal. Bei mir auch mindestens eine 9 von 10. Mindestens.
Mhm. Okay, super. Ich kann mich hier nur anschließen. Ich habe den Film jetzt auf dem Sofa gesehen und fand der ersten bis zur letzten Sekunde saß ich gebannt, gefesselt auf meinem Sofa. Ich hatte Adrenalin, ich hatte richtig Puls, habe richtig gemerkt, wie das gepumpt hat in mir. Und das, der hat so einen Erzählstil, der ist so effektiv, der ist natürlich runtergedampft, der ist natürlich stilisiert und der ist auch verknappt und verkürzt und der highlightet Dinge, die es so in der Form nicht geben würde. Und auch gerade in dem Drum-Solo zum Schluss, das so ein Highlight-Shot halt, das ist halt unmöglich, dass das so stattgefunden haben könnte, würde. Aber in dem Film funktioniert das wunderbar und vermittelt mir da ein schlüssiges Bild und lässt mich da mit den bereits schon von uns diskutierten Gedanken da halt auch einfach zurück. Und wenn es schafft, einen Film in einem Rutsch so durchzurauschen, das war ja auch wie ein Rausch, und mich dann am Ende sogar noch mit vielen wichtigen Fragen zurückzulassen, dann ist das was Besonderes. Also so eine Art von Film gibt's wirklich sehr selten und sehr weniger, dass du wirklich berauscht rauskommst und trotzdem noch einen Mehrwert hast, dass es nicht nur so eine leider nochmal Marvel-Achterbahnfahrt ist. Ja, du hast eine Achterbahnfahrt, aber die macht halt nichts mit dir. Du fühlst dich danach leer. Hier fühle ich mich gefüllt mit Wissen, mit Erkenntnissen über mich selber auch. Also ich lerne ja auch was über mich. Wie würde ich mich in bestimmten Situationen verhalten? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Heiligt der Zweck die Mittel? All diese Fragen, die da jetzt hier aufgekommen sind, das macht alles der Film. Wenn das ein Film schafft, mega Ding. Und dann fühle ich mich natürlich auch als Schlagzeuger auch gewertschätzt, auch ernst genommen, als Musiker insgesamt und aber auch als Zuschauer. Der Film nimmt mich auch als Zuschauer ernst und das ist ganz toll. Das ist ganz großes Kino und dicke, dicke, dicke Empfehlung und mehr kann ich gar nicht dazu sagen.
Dann ist doch gut so.
Sehr schön. Reicht.
Machen wir es wieder Film und machen an der richtigen Stelle einen Cut. Wir lächeln uns nochmal Wissen zu.
Genau.
Ja, genau. Wer den Film sehen will, den Film kriegt ihr gerade derzeit wirklich überall hinterhergeworfen als DVD gebraucht für Centbeträge, als Blu-ray bei großen Streaming-Anbietern. Überall ist dieser Film verfügbar. Nicht zuletzt, weil eben halt Damien Chazelle gerade im Kino wieder ist mit Babylon und genau. Von mir gibt's tatsächlich gar nichts mehr weiter zu sagen, außer vielen, vielen, vielen lieben Dank, Anna, dass du uns diesen wunderbaren Film mitgebracht hast.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich freue mich, dass ihr euch auch so freut und hoffe, wir können diese Freude auch weitergeben an die lieben Hörer und Hörerinnen da draußen und dass ihr alle fleißig Whiplash guckt und immer schön auf euer Timing achtet.
Genau. Exakt das. Super, hier vielleicht noch ganz kurz Werbung. Check bitte noch den Podcast Bullets und Fists, wo die Anne zweiwöchentlich zu Gast ist. Und ja, ich bin gespannt, was da demnächst für Actionbretter auf uns warten. Ich warte noch auf den Tag, bis dann irgendwann noch The Rock kommt. Irgendwann muss
das wird auf jeden Fall auch noch passieren, ja.
Ich spürt dann auf den Tag. Genau. Und ansonsten danke ich euch für das tolle Gespräch und wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Sonntag. Und ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein bisschen Liebe da. Wir freuen uns auf die nächste Folge und wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ahoi.
Ahoi.
Tschüss.
Ciao, ciao.
I cue you.
Hallo? Ne?
I cue you.
Wait for my cue. Not quite by tempo.
Ich muss mir um die Outtakes heute gar keine Gedanken machen.